dass ein Mensch vor dem Zorn Gottes gerettet wird und mit Gott versöhnt wird, liegt allein in seiner souveränen Gnade, liegt allein in dem, was er getan hat und liegt allein in dem Werk Jesu Christi. Das ist die biblische Wahrheit. Alles ist ja aus ihm und alles ist durch ihn und alles ist für ihn. Diese herrliche Wahrheit packt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 18 bis 19 in so einer wunderbaren Art und Weise zusammen. Ich möchte das kurz als Einstieg lesen. Alles aber von Gott, der uns sich selbst mit sich versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So, die Versöhnung und die Rettung vom Zorn Gottes liegt allein in Gott. Alles aber ist von ihm. So, das ist die herrlichste Wahrheit, die es gibt. Das ist das Evangelium. Er hat alles getan für uns. Wir können nichts dazu beitragen, dass wir selber aus unserer eigenen Kraft gerettet werden. Es ist alles aus ihm, durch Jesus Christus. Er hat die Welt selbst mit sich selbst versöhnt. Nicht wir müssen uns mit ihm versöhnen. Nichts müssen wir tun, damit eine Versöhnung stattfindet. Denn Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Das ist eine sehr einseitige Angelegenheit, wenn man so hört. Und darum, aber das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Aber es kommt, und es ist so, da kommt die Frage auch, aber wo ist da der Mensch? Und wo ist die Verantwortung des Menschen? Und wenn man diese herrliche Wahrheit lehrt, dann kommen eben diese Fragen auf, wo ist die Verantwortung des Menschen? Und ich sage, eine zweifache. Der Mensch hat eine zweifache Verantwortung. Und Paulus schreibt ab Vers 20 weiter: So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem wir Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So, Gott ermahnt und Gott spricht diese Einladung aus und ruft es jedem Menschen zu, lasst euch versöhnen. Es gibt eine zweifache Verantwortung in diesem Dienst des Evangeliums. Die erste ist, wir müssen einladen. Gott gibt uns diesen Dienst der Versöhnung, indem wir hinausgehen und bitten und sagen, lasst euch bitte versöhnen. Und es gibt eine Reaktion, eine Verantwortung des Hörenden. Er muss sich auf dieses Hören einlassen. Und dieses Einlassen hat wiederum zwei Aspekte, und zwar in Buße und in Glaube. Wenn Gott dieses Angebot ausspricht und sagt, lasst euch versöhnen, dann muss der Mensch zuerst anerkennen, dass er versöhnungsbedürftig ist, dass seine Schuld da ist, dass seine Sünde da ist und dass er in Feindschaft mit Gott lebt und der Zorn Gottes über ihn steht. Und das bedeutet Buße tun. Paulus sagt es so in Vers 21, denn der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Das ist etwas, was wir begreifen müssen. Eigentlich sind wir Sünde, eigentlich verdienen wir den Tod und Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Rechtfertigung, Stellvertretung. Und das ist der Weg der Buße, das anzuerkennen, das zu verstehen. Ich bin eigentlich des Todes würdig. Das ist der Weg der Buße. Das zweite ist, glaubt es an das Evangelium. Und das ist der zweite Teil, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist, was wir glauben. Nun werden wir gerechtfertigt nicht aus unseren Werken, sondern weil Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Also eine zweifache Sache, die Verantwortung des Menschen. Buße zu tun und Glauben an das Evangelium. Das ist es, was Markus im Markus Kapitel 1, Vers 15 steht. Und darüber denken wir schon seit einigen Sonntagen nach. Zumindest, wenn ich über diesen Text predige. Ich denke mit. Ich hoffe, ihr denkt da auch mit. Schlagen wir mit mir Markus Kapitel 1, Vers 15. Das ist ja unser Text. Wir sind im Markus-Evangelium in der Reihe. Markus Kapitel 1, Vers 15, da heißt es, und sprach Jesus Christus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist diese doppelte Verantwortung des Menschen. Jesus Christus ist der dieses Versöhnungswerk vollbracht hat. Er hat die Menschheit mit Gott versöhnt. Er ist auf diese Welt gekommen, so wie Paulus schreibt, Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Gott war in Christus auf dieser Welt. in seinem Sohn und hat die Welt mit sich versöhnt. Darüber gibt Johannes Zeugnis, indem er zeigt, dass das Alte Testament das alles vorbereitet hat, der Johannes der Täufer es bestätigt hat. Der Vater selbst gibt dieses Zeugnis und die Engel. Jesus ist dieser, der diesen Dienst der Versöhnung bringt, der die Welt mit Gott versöhnt, indem er den Teufel und die Sünde und den Tod richtet, vernichtet und über sie herrscht. Und diese Wahrheit verkündigt er, er kommt und dann heißt es, und nachdem Johannes überliefert worden war, das heißt die Zeit der Vorbereitung, der Verheißung erfüllt war, begann Jesus und predigte und lud ein, in dieses Friedensreich einzutreten. Nur in diesem Reich, in diesem Friedensreich, da wo Jesus Frieden aufgerichtet hat zwischen Mensch und Gott, herrscht kein Teufel, herrscht keine Sünde und herrscht kein Tod. Und die Einladung in dieses Friedensreich spricht Jesus aus, indem er sagt, tut Buße und glaubt. Das Reich ist nahe da. Die Tat, die euch versöhnen wird, dieses Friedensreich aufrichten wird, die es möglich war, steht vor der Tür. In 3 Jahren wird das geschehen. Jesus wird sterben, starb, ist auferstanden und hat dieses Friedensreich gegründet. Den Sieg über den Teufel, über die Sünde, über den Tod errungen. Und die Einladung ist, tut Buße und glaubt. Also wer in diesem Friedensreich hineinkommen will, wer Anteil haben will an diesem Friedensreich, gibt es nur 2 Möglichkeiten, beziehungsweise braucht es 2 Dinge, Buße und Glaube. Was aber das bedeutet, was diese Buße bedeutet, darüber haben wir in der Vergangenheit, wie gesagt, immer wieder darüber nachgedacht. Wir haben versucht, diesen Begriff zu füllen und zuerst mal, was er nicht bedeutet. Und dann haben wir uns angeschaut, was er bedeutet. Letztes Mal, also 6 Punkte, die wahre Buße ausmachen. In der letzten Predigt haben wir die ersten 3 Punkte angeschaut. Einsicht der Sünde. Um wahre Buße braucht ein tiefes Verständnis und tiefe Einsicht der Sünde. Was Sünde überhaupt ist in ihrem Wesen, was sie anrichtet, woher sie kommt und was die Konsequenz davon ist. Wo keine Tiefe, keine klare Einsicht der Sünde ist, gibt es keine wahre Buße. Es gibt verschiedene Gründe, sich zu entschuldigen, verschiedene Gründe, Buße zu tun. Aber wahre Buße beginnt bei der echten Erkenntnis der Sündhaftigkeit und Verdorbenheit des Menschen und somit des Gerichts. Diese Einsicht führt zu Trauer. Darüber haben wir angeschaut. Wahre Buße bringt Trauer über die Sünde. Es ist eine Betrübnis, die das Herz umfasst, weil er die ganze Hässlichkeit der Sünde sieht. Und das führt zum Bekenntnis der Sünde. Diese 3 Punkte haben wir uns angeschaut. Wer vom Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Wahre Buße fordert Bekenntnis. Wo kein Bekenntnis der Sünde da ist, gibt es keine Vergebung der Sünde. So, das sind die ersten 3 Punkte. Heute möchte ich mit euch über die letzten 3 Punkte nachdenken. Und zwar über den Scham der Sünde, über die Sünde, Hass, Ekel und Abscheu der Sünde und Abwendung von der Sünde. Das sind die letzten 3 Punkte, also Scham, Hass und Abwendung der Sünde. Und damit möchte ich die Reihe über die Buße beenden und hoffe, dass es Klarheit von der Schrift ist, was wahre Buße bedeutet und was sie nicht ist. Erstens, Scham über die Sünde. Mit der Einsicht über die Sünde folgt die Trauer und das Bekenntnis. Und mit diesem Prozess geht und einher automatisch Scham über die Sünde. Wahre Buße bewirkt Scham über die Buße, über die Sünde. Wer wirklich das Wesen der Sünde erkannt hat, ihre Folgen gesehen hat, wird nicht nur über sie trauern, wird nicht nur über sie weinen, er wird sich auch dafür schämen. Er wird sich dafür schämen. Da, wo keine wahre Erkenntnis da ist, der Sünde und des Vergehens, ist auch keine Scham da. Aber wer wirklich die Sünde in ihrem Wesen erkannt hat, der wird sich dessen schämen, was er getan hat gegenüber Gott und den Menschen. Wahre Buße bringt Scham hervor. Scham ist erstmal Folgendes. Scham ist ein Sündenbewusstsein, ein Schuldbewusstsein. Das hat was mit Scham zu tun. Scham hat was damit zu tun, bloßgestellt zu werden. Man schämt sich dann, wenn man bloßgestellt wird, wenn Dinge aufgedeckt werden, wenn Dinge ans Licht kommen, wenn Dinge offenbar werden. Dann bewirkt es Scham. Dann treibt es uns die Schamröte ins Gesicht. Da reagiert sogar der Körper. Wenn das, was im Verborgenen war, das, was man im Verborgenen getan hat, was niemand sehen sollte, weil man sich ja sonst schämen müsste und schämen würde. Und das ist Sünde. Die Sünde geschieht im Verborgenen in meisten Fällen. Man verbirgt sie, man versteckt sie. Sie darf nicht gesehen werden, sonst wird man ja erkannt, wie man ja ist. Nach außen, eine Fassade nach außen stellt man sich anders dar. Aber Buße, wenn Buße geschieht und man überführt wird von der Sünde, Scham entsteht. Und das treibt uns die Schamröte ins Gesicht. Also Scham ist ein Sündenbewusstsein, eine Sündenerkenntnis, es ist eine Bloßstellung, ein Sichtbarmachen der Sünde und es ist eine Offenlegung der Schuld. Das ist eigentlich, was mit dem Begriff Scham, wie wir das füllen müssen. Um das euch kurz zu erklären, müssen wir ganz kurz die erste Erwähnung des Begriffes Scham in der Bibel anschauen. Und da möchte ich euch bitten, ins erste Buch Mose mit mir zu gehen. Kapitel 2 ist die erste Erwähnung des Begriffes Scham. Und da verstehen wir, was damit gemeint ist. Und das ist der Ausgangspunkt, um darüber nachdenken zu können. Im ersten Buch Mose haben wir Kapitel 1, die Schöpfung. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und brachte den Menschen in seine Gegenwart. Das ist nichts Neues. Und damit er vor Gott lebt, ihm dient, mit ihm Gemeinschaft hat. Das ist die Berufung des Menschen, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Gott ist heilig, Gott ist rein und da kann nichts Unheiliges, nichts Unreines mit ihm Gemeinschaft haben. Doch Gott brachte nicht nur den Menschen zu sich selbst, Gott brachte dem Menschen auch jemand ein Gegenüber, nämlich eine Frau. Und er machte ihn aus Adam, sodass er so ist wie er. Und schaut mal, nachdem Gott die Eva darstellt, ihm gibt, er freut sich darüber, er verliebt sich über sie, in sie und freut sich an der Gemeinschaft. Und dann, schaut mal, in Vers 25 bekommen wir einen interessanten Hinweis. Und dann heißt es über Mann und Frau, über Adam und Eva, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. So, sie waren beide nackt, die hatten keine Kleider, sie waren in der Gegenüber miteinander und da war keine Scham. Da hat nicht der Adam so weggeguckt und die Eva auch, oh, das darf ich ja gar nicht sehen, ist ja peinlich. Sondern sie guckten sich an und genossen sich und lebten und liebten sich. Warum? Weil da nichts zwischen ihnen war, was ihre Beziehung zerstört hatte bis dahin. Weil da keine Schuld da war. Weil da keine Sünde da war. Weil nichts da war, was diese Beziehung trennte und nichts da, was ihnen den Scham ins Gesicht hatte treiben können, lassen können. Scham wird verbunden mit Nacktheit. Warum? Unmittelbar danach, also unmittelbar nach diesem Vers, kommt der Bericht des Sündenfalls. Die Schlange, listiger als alle Tiere des Feldes, verführt die Eva in der Rebellion gegen Gott und gegen ihren Mann. Und dieser Sündenfall bringt die Menschheit zum Fall. Und dieser Sündenfall hat die Auswirkung folgende. Schaut mal, Kapitel 3, Vers 7. Kapitel 3, Vers 7. Da wurden ihnen beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. So in die Folge der Sünde, die Folge der Rebellion bringt Scham. Denn in dem Moment, wo Schuld da ist, wo Sünde da ist, Schuldhaftigkeit da ist, dann geschieht Scham. Und diese Reinheit und diese Nacktheit muss bedeckt werden. So finden wir, und das ist der erste Hinweis, in der Bibel steht Nacktheit für Schuld. Nacktheit steht für Scham, bloßgestellt zu werden, für das, was man wirklich eigentlich ist. Das Gesetz, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, hat den Menschen das in ihnen offenbart, was sie eigentlich wirklich sind. Fleisch, schwach, gefallene Wesen. Das führt automatisch zum Schamgefühl. Was ist die erste Reaktion von Adam? Sein Angesicht senkt sich und senkt sich nur nicht. Er meidet die Gemeinschaft und die Gegenwart mit Gott, weil er in diesem Bewusstsein seiner Schuld sich vor Gott schämt. Er ist schuldig geworden und das treibt ihn weg. Er kann die Gemeinschaft mit Gott nicht genießen. Adam und Eva können sich ebenfalls nicht mehr einander begegnen. Sie müssen diese Scham bedecken. Und sie bemühen sich mit Blättern das zu tun. In irgendeiner Weise die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Doch das reicht nicht. Die Folgen sind gravierend. Ab dem Moment bezeichnet die Bibel Bloßheit, Nacktheit mit Scham, Schuld, Sünde und Vergehen. Und mit nackt, also nackt und somit schuldig und sündig kann man Gott nicht nahen. Kann man auch keine Beziehung miteinander leben. Die Beziehung ist auf allen Ebenen zerstört. Und das Erste, was Gott tut, indem er das Evangelium verheißt, dass der eine, der das zustande gebracht hat, der Teufel vernichtet wird in 1. Mose 3,15, das Zweite tut er macht ihnen Kleider. Das heißt, die Schuld und diese Scham muss bedeckt werden. Opfertier muss geschlachtet werden, Blut muss fließen, damit die Schuld, damit die Scham bedeckt wird. Und seitdem, wer Gott nahen will, muss bekleidet sein. Das ist das Bild. Nicht, dass Gott uns durch und durch kennt. Nicht, dass unsere Kleider etwas verbergen können. Aber seitdem man Gott nahen will, heißt nackt schuldig sein. Bekleidet heißt bedeckt sein. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Im 2. Buch Mose, in der Bibelstunde waren wir vor kurzem da, 2. Buch Mose 20, Gott bringt sein Volk zu sich an den Berg Sinai, damit sie ihm dienen können. Und sie können nicht einfach ihm dienen, da ist Schuld da. Und da schreien sie, verzehren das Feuer, sie können Gott nicht nahen. Und in 2. Buch Mose, ab Kapitel 20, sagt Gott, es braucht ein Opfer und es braucht ein Ort der Begegnung. Und in diesem Zusammenhang ist sehr interessant, schaut mal, was Gott sagt. Ich schlage es schnell auf. 2. Mose 20, ab Vers 22. Da sprach der Herr zu Mose, das ist nachdem unmittelbar sie Gott nicht nahen können, sie haben Angst, den Donner und Feuer, Flammen und Hörnerschale und sie sagen Furcht und Zittern, wir kommen um. Und dann sagt, da sprach der Herr zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sprechen. Ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt neben mir keine Götzen aus Silber machen und auch Götter aus Gold sollt ihr auch nicht machen. Einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf dein Brandopfer und Heißopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meinen Namen werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen machst, dann darfst du es nicht mit behauenen Steinen aufbauen, denn du hättest deinen Meißel darüber geschwungen und ihn entweiht. Das heißt, wenn du anfängst, einen Altar, eine Steine zurecht, Ziegelsteine zu machen, dann beginnst du zu arbeiten. Du kannst aus deinem eigenen Werk, aus deiner eigenen Arbeit mir nicht nahen. Du kannst kein Opfer, kein Altar mehr bauen aus deiner Arbeit heraus. Das hat nichts mit Werk zu tun. Nimm das, was ich dir gebe. Hier, Steine. Du musst nicht erst Steine machen. Nimm die Steine, die ich dir gebe. Und dann heißt, und jetzt ist wichtig, du sollst auch nicht auf Stufen zum Altar hinaufsteigen, du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Nicht so hinaufsteigen, dass man von unten die Blöße sehen kann. So mussten sie Kleider machen. Darf ich mal da ganz ungeniert sagen, sie brauchten Unterhosen. Die Priester, die Gewänder. Warum? Damit die Blöße nicht aufgedeckt ist. Und warum? Weil Blöße für Schuld steht, für Scham steht, für Sünde steht. Und damit kann man und darf man Gott nicht nahen. Wenn es nicht bedeckt ist, wenn die Schuld nicht bedeckt ist, kann man Gott nicht nahen. Ich denke, aus dieser Perspektive bekommt die Geschichte mit Noah und seinen Söhnen einen tieferen Sinn, als ein Sohn in bloß und nackt da liegen sah, weil er besoffen war. In Schuld, in Sünde hat sein Sohn ihn gesehen. Die Blöße, also mit die Nacktheit, steht für Scham, steht für Schuld, für Sünde und somit dieser Sünde, der man sich schämt. Interessanterweise und so nebenbei, schaut mal das Werk des Teufels, was er tut. Bis heute hin, was sein Werk tut. Er versucht, Nacktheit als normal darzustellen, gell? Die sexuelle Revolution. Nacktsein ist normal. Woher kommt das? Warum dieser Drang dazu, sich zu offenbaren und sich nackt zu zeigen? Schuld zu bagatellisieren. Schuld nicht mehr für ernst zu nehmen. Da gibt's keine Schuld. Zeig dich, wie du bist. Das ist sein Werk, ist sozusagen, da gibt's keine Schuld, da gibt's auch sich nicht zu schämen. Das ist das Werk des Teufels von Anfang an. Die Bloßheit und die Nacktheit des Menschen als normal darzustellen. Und die Bibel sagt, die Nacktheit des Menschen seit dem Sündenfall steht für Schuld und für Sünde. Und darum muss man sich deren schämen. Darum kann man nicht einfach in Blöß rumlaufen. Man kann sagen, kein Problem. Sondern dieses Eingestehen, nein, ich bin durchsichtig vor Gott und da ist Sünde da und er sieht alles und ich schäme mich dessen. Aber die ganze Kultur und die Entwicklung und die Gesellschaft geht dahin, das alles so in ein Licht zu stellen, der Mensch hat keine Schuld. Und somit hat er nichts, für das er sich zu schämen hat. Aber das Werk Gottes ist von Anfang an, liebe Geschwister, dem Menschen und seinem Volk seine Scham ins Gesicht zu treiben. Weil das ist das Werk der Buße. Ohne Bewusstsein der Hässlichkeit der Buße, ohne Schämen der Sünde, keine Buße und dann keine Rettung und dann kein Frieden. Von Anfang an, die Propheten sind voll davon. Hesekiel ist einer, der ganz, ganz viel darüber spricht, der Prophet. Ich möchte euch da ein, zwei Beispiele geben. Ich schaue, dass ich aus Zeitgründen mich auf ein paar Bibelstellen reduziere. In Hesekiel 7 zum Beispiel, also da geht's durch, taucht immer und immer wieder auf. In Kapitel 7, im Buch Prophet Hesekiel, Vers 18 heißt es, und sie werden sich Sacktuch umgürten, das heißt Buße tun, und Schauder wird sie bedecken. Auf allen Gesichtern wird Beschämung sein und auf allen ihren Häuptern Kahlheit. Das heißt, sie werden sich schämen, sie werden sich bloß darstellen und ich werde ihre Scham ins Gesicht ihnen treiben, indem ich ihre Sünden vor Augen stelle, indem ich sie ihre Sünden vor sie male. Das wird sie zu Beschämung bringen, weil sie werden sehen, was und in welcher Form sie sich gegen mich versündigt haben. Ich möchte einen großen Sprung machen, Kapitel 36. Da ist die Rede vom neuen Bund, da ist die Rede, was Gott tut, das Volk hat versagt, den Namen Gottes entheiligt, entweiht. Vers 22, Kapitel 36 heißt, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Das heißt, was Gott mit neuen Bund macht, die Rettung liegt in Gott begründet, er macht es wegen sich und seines Namens willen und nicht in erster Linie wegen uns. Weil sein Name entweiht ist, weil Schuld und Sünde da ist. Und dann sagt er, dann spricht er von dem neuen Bund und dass er den Heiligen Geist geben wird in unsere Herzen, ein neues Herz geben wird, Denken verändern. Und wisst ihr, was dieses Denken Veränderung stattfindet? Oder wie das stattfinden wird? Schaut mal ab Vers 31. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euertwillen tue ich das, spricht der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Ich werde es tun, um euch schämen zu lassen. Wahre Buße geschieht da, indem Gott uns dahin bringt, die Schuld zu sehen. Und wahre Einsicht, wahre Buße geschieht da, wo es uns beschämt. Darf ich schon mal an dieser Punkt sagen, wenn uns die Sünde, in der wir leben, uns nicht beschämt, dann ist das nur eine Floskel, wenn wir sagen, Herr, vergib. Das ist nur eine Floskel, das ist keine wahre Buße. Wenn die Sünde in uns keine Schamröte ins Gesicht treibt. Daniel, der Prophet Daniel, Kapitel 9, das ist das Bußgebet, das er spricht. Er liest die Schriften, er liest, die Zeit ist vorbei, er liest, dass Jeremia sagt, warum sie in Gefangenschaft waren, sie haben gegen Gott gesündigt. Und ab Vers 3, Kapitel 9 im Buch Daniel heißt es, und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn im Gebet und Flehen und zu suchen, in Fasten und Sarg und Asche. Das ist ein anderer Ausdruck. Und er begann Buße zu tun, sich zu erniedrigen vor Gott. Und dann sagt er Folgendes, und ich betete zum Herrn, meinen Gott, und ich bekannte, er bekennt all seine Sünden. Und nicht nur seine, sondern die Sünden seines Volkes. Er zählt sie alle auf. Wir haben gesündigt, gottlos gehandelt, uns aufgelehnt, sind abgewichen, haben auf die Propheten nicht gehört. Das kommt alles in seinem Bußgebet vor. Und dann sagt er Vers 7. Bei dir, Herr, ist die Gerechtigkeit. Bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts. Das gleiche in Vers 8. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts. Im Angesicht dieser Schuld bleibt nur eins übrig. Scham. Er sagt, wir sind beschämt vor dir, Gott. Du bist gerecht, wir sind Sünder. Wag nicht, Gott anzuschauen, Gott zu begegnen. Da ist keine Stolz, da ist kein Ja, aber etwas in mir und die anderen waren ja auch mit da beteiligt. So schlecht bin ich gar nicht. Da ist einfach nur Scham, weil man sich so sieht, wie man ist, nämlich komplett entkleidet. Da ist nichts, was meine Schuld bedeckt. Und dann beginnt man sich zu schämen. Davon spricht Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 21. Ich weiß, dass heute viele Bibelstellen kommen, aber das muss man einfach von der Schrift belegen. Kapitel 6, Vers 21. Spricht Paulus über den Menschen, der unter der Sünde war. Man sagt, wir sind jetzt nicht unter der Sünde mehr. Wir sind mit Jesus gestorben und auferweckt. Aber als wir als Sklaven der Sünde lebten, sagt er, haben wir Dinge getan, für die wir uns heute schämen. Schaut mal Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr damals? Dinge, deren ihr euch schämt, jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Sagt, wie war das Leben in der Sünde? Heute schäme ich mich dafür. Ich rühme mich dessen nicht, bin nicht stolz darauf. Versuche mich da nicht zu verteidigen, zu rechtfertigen. Ich schäme mich dafür, dass ich diese Dinge getan, diese Dinge gesagt und diese Dinge gedacht habe. Ich schäme mich heute dafür. Wahre Buße bringt Scham hervor. Scham über die Sünde, über die Wege, über die Rebellion. Dagegen Unbußfertigkeit oder unbußfertige Menschen, Menschen, die nicht bereit sind, vor Gott sich zu demütigen. Sie schämen sich nicht für die Dinge, die sie tun. Im Gegenteil, sie sind vielleicht sogar stolz drauf und sie rühmen sich dessen. Schaut mal, was Jesus sagt, was Gott sagt in Jeremia 6, Vers 5. Ein weiterer Prophet, der ganz viel darüber geredet hat, viel über Scham und Sünde und Buße gepredigt hat. Jeremia 6, Vers 15 hat Folgendes. Sie werden zu Schanden, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen sich keineswegs, ja Scham kennen sie nicht. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Zur Zeit, da ich sie heimsuche, werden sie stürzen, spricht der Herr. Derjenige, der sich für die Sünde nicht schämt, wird von Gott gerichtet werden. Der Unbußfertige, der Ungläubige. Gott sagt da, sie schämen sich keines Weges. Es gibt keinen Weg, für den sie sich schämen sollten. Warum? Ist doch alles okay. Scham kennen sie nicht. Im Gegenteil, nach Römer Kapitel 1, Vers 18, sind stolz darauf, sie rühmen sich und freuen und applaudieren diejenigen, die sogar genauso leben und fördern das noch. Sagt, jawohl, machen wir weiter. Wahre Buße bringt Scham hervor, tiefe Scham. Zephania 3, Vers 5 heißt es, aber der Ungerechte hat keine Scham. Der Ungerechte empfindet keine Scham für Sünde. Und so ein mancher braucht es nicht mehr verdecken. Warum denn? Dann ist es doch okay, so wie ich lebe. Liebe Geschwister, Johannes schreibt in seinem Brief, also nicht das im Evangelium, und spricht vor der Ankunft Jesu Christi. Und dann sagt er, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28. Folgendes. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, das heißt in Christus, damit wir, wenn er offenbar werden wird, das heißt, wenn Jesus bald wiederkommt, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Bleibt in Jesus Christus, in seiner Gnade, in seinem Erlösungswerk, in seiner Rechtfertigung, in seinem Blut, in seinem Wort. Wenn ihr nämlich bloß vor ihm dasteht, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr nicht in Christus seid und sein Kleid, seine Gerechtigkeit nicht anhabt, dann werdet ihr bloß stehen, nackt vor Gott. Das meint nicht, dass dann werden wir unsere Kleider ausziehen, sondern die Bibel sagt, wenn Gott die Nacktheit bloßlegt, das spricht immer wieder von Israel, ich werde dich entkleiden, ich werde deine Kleider von dir nehmen, ich werde deine Blöße allen zeigen, was Gott damit meint. Ich werde deine Sünde offenbaren. Es wird nichts geben, was es bedeckt, es wird nichts im Verborgen bleiben, es wird alles offen, es wird alles sichtbar. Alles, was man heimlich getan hat, wird alles offenbar, wenn man nicht in Christus ist. Und wenn man nicht in dem Reich Gottes ist, des Friedens, dann ist man unter dem Zorn Gottes. Erstens also, Scham bringt, oder wahre Buße bringt den Menschen dazu, sich über das, über die Sünde zu schämen. Zweitens, diese Scham löst Ekel und Abscheu beziehungsweise den Hass gegenüber der Sünde. Wer wirklich so beschämt ist über diese Dinge, über seine eigene Sündhaftigkeit und über die Sünde, über die Wege, der wird beginnen, sich von diesen Dingen zu ekeln, Abscheu zu empfinden, Hass gegen die Sünde und den Ursprung und die Folgen zu haben. Wer die Sünde liebt, aber aus Angst hat, in die Hölle zu gehen, Buße tut, hat keine wahre Buße getan. Wenn er sagt, oh ja, aber ich gehe ja verloren, aber eigentlich mag ich das. Es ist eigentlich voll schön, das zu tun. Dann hat er noch nicht, stand er noch nicht in der Erkenntnis, hat noch nie darüber geweint, hat das noch nicht bekannt, hat sich noch nicht geschämt. Und darum kann er das nicht auch das als Abscheu sehen. Er weiß nur, ja, meine Eltern sagen, ich darf das nicht tun. In der Bibel steht anscheinend, ich darf das nicht tun, sonst gehe ich verloren. In der Gemeinde sagt man es, dass Christen tun das nicht. Also gut, dann mache ich das nicht. Wahre Buße geschieht, wo ein echter Hass gegenüber der Sünde da ist. Wo ich die Sünde so sehe, wie sie ist, und ich beginne an sie zu hassen. Ich will sie nicht. Ich liebe sie nicht. Ich mag sie nicht. Ich mag nicht das, woher sie kommt. Ich mag nicht das, was sie mit mir macht. Und ich mag nicht die Folgen, die daraus entstehen. Ich hasse es. Hass ist die stärkste, ist das Stärkste von der Liebe. Das ist der stärkste Gegensatz. Das Werk Gottes bei der Buße ist genau das. Er bringt den Menschen dazu, die Sünde, sich von der Sünde zu ekeln. Den Text habe ich schon kurz gelesen. Ich bringe noch mal kurz zurück in Hesekiel 36, Kapitel 31. Auch da ist voll davon im Hesekielbrief. Hesekiel, doch, so heißt es ja. Da könnt ihr gerne einen Stift nehmen, durch den Prophet durchgehen und nach diesen Aussagen suchen. Kapitel 36 nochmal. In dem Zusammenhang mit Scham heißt Folgendes. Kapitel 36, Vers 31 nochmal. Und ihr werdet an euren bösen Wegen denken und an eure Taten, die nicht gut waren, und werdet euch selbst Ekel empfinden wegen den Sünden, eure Sünden und wegen eurer Gräuel. Ich werde dazu bringen, dass ihr die Dinge seht, und das wird in euch ein Ekel hervorrufen. Ihr werdet darüber euch ekeln für das, was ihr da getan habt. Und da, ich sage es nochmal, das ist das Werk Gottes durch den Geist an uns in der Buße. Wir beginnen uns für die Dinge, für unsere Gedanken, für unsere Worte, für unsere Taten zu ekeln. Wo das nicht geschieht, ist kein Überführtsein von Schuld und Sünde. Sondern ist es Angst, Tradition, sonst irgendwas, Moral und Ethik. Im extremsten Fall Gesetzlichkeit. Liebe Geschwister, Gott hasst Sünde, oder? Seid ihr da mit mir? Gott hasst Sünde. Allein die Tatsache, ich weiß nicht, ob ihr darüber denkt, es ist ja Mode in unserer Zeit, wir sprechen nur über die Liebe Gottes. Und wir tun gut daran. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Aber wenn Gott etwas liebt, wenn Gott Gerechtigkeit liebt, dann hasst er Ungerechtigkeit, oder? Das geht, das kann man voneinander nicht trennen. Wisst ihr, dass Gott auch hasst? Gerechte, heilige Hass Gottes, es gibt ihn. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir viele Psalmen nicht verstehen. Aber die Schrift gibt Zeugnis, dass Gott Sünde hasst. Psalm 45, Vers 8 heißt folgendes. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor den Gefährten. Das ist übrigens das, was der Hebräerbrief in Kapitel 2 zitiert und sagt über Jesus. Es heißt, Jesus hat Ungerechtigkeit gehasst, Gerechtigkeit geliebt. Und darum hat Gott, Jesus, du bist Gott, dein Gott, der Vater, dich gesalbt. Jesus hasst Ungerechtigkeit. Jesus hasst Sünde so sehr, dass er bereit war, dafür zu sterben. Im Sprüche 6, Vers 16, das schlagen wir vielleicht kurz auf. Sprüche 6, Vers 16, da sind wir in den Psalmen wieder in unmittelbarer Nähe. Sprüche 6, Vers 16, interessant. Vers 16, heißt folgendes. Sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind. Und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Und dann werden sie aufgezählt. Was hasst Gott? Schaut mal. Stolze Augen, falsche Zungen und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig den Bösen nachlaufen. Wer Lügen vorbringt als falsche Zeugen und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Das hasst Gott. Das hasst Gott. Liebe Geschwister, ich möchte etwas an dieser Stelle sagen, was vielleicht manche schockiert. Wir hören immer wieder, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Ich möchte euch bitten, zeigt mir die Stelle, wo das steht. Wir mögen das nicht. Wisst ihr, wen Gott liebt? Nicht den Sünder. Wie kann denn Gott den Sünder lieben, der in Sünde lebt und sie frönt und der sie liebt? Wenn Gott Sünde hasst, soll er den, der die Sünde ausübt, nicht auch hassen? Gott liebt nicht den Sünder. Er liebt den Bußfertigen. Gott liebt nicht, der die Sünde liebt. Das geht nicht einher. Gott liebt den, der bereit ist, Buße zu tun über die Sünde, der bereit ist zuzugeben, ich bin ein Sünder, der bereit ist zuzugeben, ich brauche deine Gerechtigkeit. Gott liebt einen bußfertigen Sünder, nicht einfach einen Sünder. Gott hasst denjenigen, der Lüge tut. Ich möchte euch vorlesen, das steht in der Schrift. Psalm 5, Vers 6. Das ist nicht die Wahrheit, sondern es heißt, Gott liebt den Sünder. Gott liebt den bußfertigen Sünder, den liebt er. Aber nicht einfach den Sünder. Das ist eine Illusion. Da ist keine Furcht vor Gott, wenn man das behauptet. Psalm 5, Vers 6. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hast alle, die Gottesdienst üben. Verblendete, ohne Erkenntnis, ohne wahre Erkenntnis. Menschen, die ihre Verdorbenheit nicht erkennen, die Schuldhaftigkeit nicht erkennen, die nicht darüber Reue tun, die nicht Buße tun, die sich der Sünde nicht schämen. Verblendete dürfen nicht deine Augen hintreten. Sie dürfen nicht vor Gott kommen. Warum nicht? Denn Gott hasst die, du hasst alle, die Götzendienst üben. Nicht Gott hasst den Götzendienst, sondern hasst alle, die das tun, steht hier. Psalm 11, Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalt liebt, hasst seine Seele. Lieber Freund, hast du das gewusst? Dass Gott nicht nur die Sünde hasst, sondern den, der sie tut? Den Gerechten, das heißt der, der auf Gott sich verlässt, den wird er prüfen und läutern. Demütigen, heiligen und reinigen. Und er wird sich beugen und sagen, in Sünde bin ich geboren. Aber den Stolzen und den Hochmütigen, der Gewalt tut und diese liebt, der keine Scham hat über die Dinge, die er tut, den hasst seine Seele. Und darum wird er sie richten. Das ist ein Ernst. Das ist sehr ernst. Wenn Gott also Sünde hasst und den, der Sünde tut, wie können wir Sünde lieben und die, die Sünde tun? Wenn Gott die Sünde hasst und das Tun der Sünde, dann können wir doch nicht sagen, wir tun Buße, aber wir lieben die Sünde. Auch da können wir durch die Psalmen gehen und aus dieser Perspektive die ganzen Hasspsalmen Davids lesen, unter anderem, wo es heißt, darum hasse ich jeden Lügenpfad, darum hasse ich Lügenpfad. Lüge hasse ich und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. Psalm 119, Vers 163. Lüge hasse ich, Ungerechtigkeit hasse ich. Aber dein Gesetz lieb ich. Einer, der im Licht Gottes steht und die Sünde als das erkennt, was sie ist, hasst sie, weil Gott sie hasst. Er liebt, weil Gott liebt. Wer sagt, er ist in Gott und nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wer sagt, er ist in Gott und hasst nicht das, was Gott hat, hat Gott auch nicht erkannt. Warum ist das so wichtig? Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, ich bin mir sicher, ihr kennt den Text. Niemand kann zwei Herren dienen, oder? Entweder wird er den anderen, einen lieben und ihm anhängen, oder die anderen hassen. Du kannst nicht sagen, ich liebe die Sünde und ich liebe Gott. Entweder hasst du Gott, weil er dich von der Sünde überführt und du willst es nicht, wirst du ihn meiden. Oder du hasst die Sünde und liebst Gott. Aber beides geht nicht. Du kannst nicht Jesus lieben und die Sünde lieben. Die Sünde, die Jesus ans Kreuz getrieben hat, kannst du nicht sagen, ich liebe sie. Warum hassen wir die Sünde? Warum müssen wir die Sünde hassen? Weil wir ihren Ursprung kennen müssen. Und der Ursprung ist nicht weniger als der Teufel selbst. Wer die Sünde liebt, liebt den Teufel. Denn er ist der Ursprung aller Sünde und der Vater aller Lüge und der Vater aller Zwietracht und der Vater aller Neid und Spaltung und all das. Wer Sünde liebt, liebt den Teufel. Jesus sagt es, euer Vater ist der Teufel in Johannes Kapitel 8, Vers 43. Er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und Johannes bestätigt das in seinem Brief in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Wer Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Wer Sünde tut, ist aus dem Teufel. Und wer die Sünde liebt, liebt den Teufel. Und jetzt weiß ich, was in unseren Köpfen vorgeht. Ja, aber ich tue doch auch offensichtlich die Sünde, gell? Was ist, liebe ich den Teufel? Liebe Geschwister, lasst mich zwar eine wichtige Unterscheidung machen, eine wichtige Differenzierung. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die Sünde lassen wollen, Buße tun wollen, aber eigentlich sie lieben. Was aus verschiedenen Motivationen tun, Angst vor Konsequenzen, vor all diesen Dingen, worüber wir sprachen, was wahre Buße nicht ist. Das ist keine wahre Buße. Aber es gibt Menschen, die die Sünde hassen und darüber weinen und traurig sind, dass sie immer wieder sündigen. Das bin ich auch. Und darum gehe ich vor Jesus. Und wenn ich sagen würde, ich habe keine Sünde, so würde ich lügen. Aber ist er treu und gerecht und vergib mir jede Sünde, wenn ich sie bekenne und reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Aber ich hasse das. Ich hasse das, was ich dann tue. Ich liebe es nicht. Nichts Gutes ist daran. Mein Freund, darf ich dich fragen, liebst du deine Sünde? Liebst du das, was du tust? Hast du Gefallen daran? Und willst es nur nicht tun, weil es sich nicht gehört? Weil die Eltern das nicht wollen, dass du das tust? Weil das sich nicht als Christ gehört? Weil du Angst hast vor der Hölle? Wenn das deine Motivation ist, Sünde nicht zu tun, dann wirst du noch nicht im Licht. Dann hast du die Hässlichkeit und den Ursprung und die Folgen noch nicht erkannt. Dann flehst du Gott, dass er die Augen öffnet für die ganze Tragweite. Wenn du aber die Sünde hast und sündigst, so haben wir einen, der für diese Sünde gestorben ist und der uns gerecht spricht durch sein Blut. Aber wir hassen das. Wir wollen das nicht. Kämpfen, solange wir auf dieser Erde leben, werden wir in diesem Weg gehen. Der letzte Punkt. Also, wahre Buße hat Scham, bringt uns die Schamröte ins Gesicht, weil wir diese Hässlichkeit der Sünde, weil Gott diese Hässlichkeit aufdeckt, weil er es auf die Oberfläche bringt, weil er bloßstellt. Er stellt uns bloß. Das ist, was Gott macht. Keine Sünde bleibt im Verborgenen. Niemand glaube, dass das, was er im Geheimen tut, es nicht aufgedeckt wird. Spätestens beim Kommen Jesu wird da alles offenbar werden. Aber auch schon in der Zeit. An David hat Gott gesagt, du hast im Geheimen gesündigt, ich werde deine Sünde vor öffentlich machen. Du hast geheim Hurerei getrieben, ich werde es öffentlich darstellen, damit alle das sehen, die Folgen, die du hast. Und die Folgen seines zerritteten Königreichs, wissen wir, woher das kommt. Gott hat es bloßgestellt. Nichts ist geheim, was bei Gott verborgen ist. Gott ist das Licht. Und wenn das Licht kommt, erleuchtet es. Und darum hasst die Finsternis das Licht, weil die Finsternis die Sünde hervorbringt. Und wenn sie hervorbringt, weh dem, der keine Scham darüber hat, wenn es hervorgebracht ist. So, Sünde bringt Scham hervor. Buße bringt Scham hervor. Buße bringt Hass hervor. Hass gegenüber der Sünde. Ekel. Man will es nicht. An dieser Stelle mein persönliches Zeugnis. Aber nur ganz kurz. Erst, ich habe eine konkrete Sünde vor meinen Augen. Erst als ich über diese Sünde Ekel empfand, hat Gott mich von der befreit. Solange ich sie geliebt habe, war ich gebunden in ihr. Erst hat er mir die ganze Hässlichkeit aufgezeigt hat, war ich bereit, mich von ihr abzuwenden. Und das ist der letzte Punkt. Wahre Buße wendet sich von der Sünde ab. Sie bleibt nicht in ihr. Sie frönt sie nicht weiter. Sie lebt nicht in ihr weiter. Sie tut sie nicht wieder. Entschuldigen Gott und morgen macht sie gerne weiter, als ob es nichts wäre. Sondern wahre Abscheu der Sünde ist die treibende Kraft für die Abwendung von ihr. Wenn ich etwas hasse, will ich es meiden. Wenn etwas mir nicht gut tut, will ich es lassen. Wenn ich etwas trinke und mir Bauchschmerzen mache, dann gehe ich nicht und denke, ja, trinke ich noch einmal. Wenn ich merke, dass es mir übel wird davon, dann lasse ich das. Es sei denn, ich muss es Auto fahren oder so. Ja. Die Bibel gibt Zeugnis darüber. Und da könnten wir die ganzen Propheten lesen, weil die ganze Botschaft aller Propheten ist, nämlich die, tut Buße. Und kehrt um. Und hier kommt die eigentliche Bedeutung des griechischen Wortes und hebräischen Wortes. Buße, Metanoia im Griechischen, umdenken, Sinnesänderung, ein Abwenden, sich wegwenden, umdrehen, in andere Richtung gehen. All diese die Aspekte kommen hervor. Die wahre Buße endet darin, von der Abwendung von den Dingen, die Gott ein Gräuel sind. Von den Dingen, die man hasst. Das bewirkt wahre Sünde. Die Sünde oder die wahre Buße? Wahre Buße, die von Gott gewirkt ist, bewirkt eine Abwendung. In Hesekiel 36, das ist der neue Bund, ich werde mein Geist in euer Innerstes geben. Und dann heißt es, dann wird Gott unser Denken verändern und uns die Kraft dazu geben, dass wir uns von diesen Dingen abwenden. Da, wo keine Kraft und kein Gehorsam und kein Wollen dahin ist, sich von der Sünde abzuwenden, geschah keine wahre Buße. Denn das ist die Frucht der wahren Buße, oder? Was hat Johannes den Pharisäern und den Schriftgelehrten und den Zöllnern und den Soldaten gesagt, als sie auch zu ihm kamen und Buße tun wollten? Mit dem ganzen Volk Israel kamen sie raus. Das gehört sich so. Also wenn wir jetzt nicht mitgehen, gehören wir nicht dazu. Wir wollen auch etwas vom Segen. Also gehen sie alle hin und alle lassen sich taufen. Und als diejenigen kommen und auch so scheinheilig Buße tun, was sagt er zu ihnen? Lesen wir das in Kapitel 3 im Lukas-Evangelium. Ab Vers 3. Und er kam in die ganze Landschaft von Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Wortes Jesaja, des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg in Hügel erniedrigt werden und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, von ihm getauft zu werden. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht zeigt, dass eure Buße wirklich echt ist. Woran erkennt man das? An der Frucht. Meiner eigenen Frucht, indem ich mich anstrenge, an der Frucht des Geistes, die der Geist bei denen hervorbringt, bei denen der Geist Wohnung genommen hat. Bringt Frucht, zeigt es an der Frucht, zeigt an eurem Leben, ob ihr es wirklich ernst meint. Die Frucht zeigt, ob jemand wirklich zum Glauben gekommen ist. Die Frucht zeigt, ob er wirklich die Buße als das erkannt hat. Denn wer erkannt hat ihre Hässlichkeit, wird sie nicht mehr tun wollen. Wird sie nicht mehr frönen. Ich denke da an die herrliche Begebenheit. Eben eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament ist die Bekehrung von Zachäus. Ja, bestimmt ein Begriff, ein Zöllner. Unmittelbar vorher ist der reiche Jüngling ein Pharisäer. Und er ist nicht bereit, irgendwas zu tun. Davon überzeugt, eine Kleinigkeit fehlt ihm, aber sonst ist er perfekt. Und dagegen wird uns der Zachäus dargestellt, ein Sünder durch und durch. Und Jesus geht da vorbei und da zeigt sich in dieser ganzen Geschichte all der Ratschluss Gottes. Und Jesus wusste, wo er ist, wo er da sitzen wird. Und er hockte auf dem Baum, weil es heißt, er begehrte, Jesus zu sehen. Er war neugierig scheinbar. Und er ahnte nicht, dass Gott ihn zieht, ihn sogar als einen hohen Zöllner da auf den Baum steigen lässt. Ich würde sagen, buchstäblich sich da entblößt hat. Und dann sitzt er da, Jesus kommt vorbei, guckt ihn an und sagt, Zachäus, steig eins herab, heute muss ich bei dir einkehren. Er kennt ihn per Namen. Mit seinem Namen hat er ihn gerufen, er ist dein. Ich muss bei dir einkehren, nicht ich darf, ich will, ich muss, das ist der Ratschluss, das ist der Wille Gottes, ich muss. Aber steig eins herab, das ist die Verantwortung, komm runter von deinem hohen Ross, komm runter, das ist die Verantwortung von ihm. Und was macht er? Er kommt runter und ist dankbar. Warum? Weil er weiß, ich bin ein Sünder und das ist Jesus und der will bei mir Wohnung nehmen. Was für eine Gnade, was für ein Vorrecht. Und dann passiert Folgendes. Das lesen wir, Lukas 19. Dann passiert Folgendes, was Herrliches. Sie essen, alle regen sich darüber auf, oh, weiß er nicht, dass er ein Sünder ist und so weiter. Und dann ab Vers 8, Zachäus aber stand auf und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Das ist Frucht der Buße. Jesus hatte nicht gesagt, du musst jetzt aber jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Wieder gerade biegen. Deine Schuld begleichen. Oh Mann, aber ich habe echt gerade mir echt hart erarbeitet alles. Oh, dann verliere ich ja die Hälfte meines Vermögens. Nee. Der reiche Jüngling, der Pharisäer, der geglaubt hat, der ist gläubig an Gott gläubig. Er war nicht bereit dazu. Hier ist ein Sünder. Und er weiß, das, was ich habe, Unrecht ist es. Mir steht nicht zu. Durch Sünde habe ich mir das alles erarbeitet. Jesus sagt ihm nichts. Es kommt aus seinem Inneren heraus. Es ist sein Wollen, es ist sein Willen, es ist ein neues Denken da. Es ist ein verändertes Denken. Man erkennt sich in Schuld und Ungerechtigkeit, auch denen gegenüber, denen man das angetan hat. Und man ist bereit, den Schaden wieder gut zu machen. Da stimmen mir die Puritaner und die Reformatoren mit mir ein. Darüber habe ich viel gelesen. Und die sagen, wer wahre Buße tut und Schaden angerichtet hat, aber nicht bereit, ihn gut zu machen, der ist nicht zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Wenn ich gegenüber Gott gesündigt habe und gegenüber den Menschen gesündigt habe, wenn ich sein Gesetz gebrochen habe, dann bleibe ich nicht in diesen Dingen, sondern meine Antriebskraft, mein Glaube heraus wird sagen, Herr, ich will es nicht mehr tun, aber das will ich jetzt tun. Er ist bereit gewesen, alles wieder gut zu machen. Nicht, weil Jesus ihm gesagt hat, weil der Geist Gottes ihn dazu trieb. Schaut mal Vers 10, was Jesus ihm darauf antwortet. Oder Vers 9, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Rettung, Heil widerfahren. Warum? Weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und wer ist ein Sohn Abrahams? Was macht Abraham aus? Glaube, nicht Werk. Er hat das aus Glauben getan, darum ist ein Sohn Abrahams, nicht aus Werk. Nicht, weil er musste, weil er glaubte. Weil er erkannte, weil da wahre, echte Buße ist. Und was war die Voraussetzung für ihn? Er war ein Zöllner. Er wusste, er ist ein Sünder. Er ist ein Sünder. Es ist Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, dass Menschen gerettet werden, weil Gott in uns Buße bewirkt. Wahre Buße bewirkt. Es ist an der Verantwortung des Menschen, auf diese Buße zu reagieren und an das Evangelium zu glauben. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Apostelgeschichte 3, Vers 26. Petrus predigt die zweite Predigt, verkündigt Jesus aus der Schrift und sagt alles, was geschehen muss. Und dann sagt er Folgendes, Vers 26. Euch, den Juden, zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen. Euch zuerst hat Gott den Jesus auferweckt, um euch zu segnen, euch zu retten. Den Juden zuerst, dann den Heiden. Und jetzt, wie haben sie Anteil daran? Vers 26. Indem er einen jeden von euch von seiner Bosheit abwendet. Nicht indem ihr euch von den Bosheiten abwendet, sondern indem er euch von euren Bosheiten abwendet. Es ist das Werk Gottes. Das ist der neue Bund. Das ist das Leben im Geist. Das ist die Frucht der wahren Buße. Gott wendet uns davon ab. Da, wo das geschieht, da, wo eine wahre Erkenntnis der Sünde stattfindet, da, wo eine Trauer über die Sünde einen Menschen ergreift und die Tränen in die Augen treibt und die Seele reinigt durch dieses Wasser, da, wo dieses Bekenntnis über die Lippen kommt, weil wer vom Herzen glaubt und überführt wird und mit dem Mund bekennt, gerettet wird. Da, wo Scham ins Gesicht treibt für die Dinge, die man getan hat früher, die des Todes würdig sind. Da, wo dann ein Ekel und ein Hass gegenüber die Taten in uns hervorkommt und somit die treibende Kraft für die Abwendung von der Sünde ist. Da geschieht wahre Buße und wahre Rettung und Anteil an dem Friedensreich. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.